Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Hier geht's darum, hinter die Kulissen des Verstandes zu schauen, tiefe, echte Beziehungen zu erschaffen und die Qualität des Erlebens des Lebens zu steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. In jeder Folge habe ich eine fantastische Frau aus meinem Head Coaches Team zu Gast. Entweder Svenja Blum, Manja Techen oder Nadine Brecina, die immer ein Thema mitbringen, über das wir sprechen, was saftig und spannend aus dem Alltag gegriffen ist, wo wir philosophieren und herausfinden und besprechen, wie könnte man diesen Themen vielleicht in einer anderen Qualität, in einer anderen Haltung, auf eine andere Art und Weise begegnen. Und jetzt, let's go! Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Dann starte ich einfach jetzt. Und zwar auch ein bisschen aus eigennützigen Gründen freue ich mich, denn ich darf jetzt dir in diesem Kontext Themen stellen und würde heute gerne mit dir über Spiritualität sprechen. Und ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Es gibt ja, ich habe das Gefühl, es gibt in unserer Gesellschaft so ein bisschen den Blick auf Spiritualität, also dass die Vorstellung haben, Spiritualität ist sowas, wo man nach vielen strengen Regeln leben muss, wo man immer happy und voller Liebe ist, wo man irgendwie den ganzen Tag auf dem Meditationskissen zwischen Räucherstäbchen und Kristallen sitzt. So, die kriege ich oft die Rückmeldung. Ja. Genau. Und ich wollte dich fragen, was ist für dich Spiritualität?
Ja, coole Frage. Finde ich total gut. Ich habe tatsächlich mir da viele Gedanken schon drüber gemacht oder auch mich damit lange beschäftigt, was eigentlich der Unterschied auch ist für mich. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass ja Sprache sozusagen nur, also Sprache an sich enthält viel Interpretationsspielraum. Gerade wenn man so einen Begriff nimmt wie Spiritualität. Das heißt, erstmal weiß man einfach gar nicht, was sich alles darunter verbirgt und dann assoziiert man, je nachdem, vor welchem Hintergrund man guckt oder woher man kommt oder was sowieso schon die Perspektive, die Konditionierung sagt, projiziert man das sozusagen in diesen Begriff rein. Deswegen ist das so ein bisschen, glaube ich, sowieso an sich schwierig, weil der Begriff einfach an sich unterschiedlich verwendet wird. Ich hätte eigentlich immer gedacht, Spiritualität betrifft alles, was das in Abgrenzung zum Weltlichen beinhaltet. Also dass all das, was ich nicht sehen kann. Allerdings würde ich mittlerweile sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was viele Menschen unter Spiritualität zusammenfassen würden unter dem Begriff. Und dann gibt es da sowas wie so eine positive und eine negative Perspektive. Und dann gibt es etwas, was ich eigentlich auch unter dem Begriff Spiritualität packen würde, aber eher Bewusstseinsarbeit nenne, was nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, was die meisten Menschen rund um das Thema Spiritualität wahrscheinlich packen würden. Und deswegen lass uns einmal ganz kurz unter den Begriff schauen, was die meisten Menschen zur Spiritualität im Positiven und Negativen denken. Und ich würde sagen, dass das, was da eben mit drunter fällt, ist genau das, was du auch gesagt hast, so eine Pauschalisierung wie Kristalle manifestieren, Räucherstäbchen, Yoga, Meditation, das fällt wahrscheinlich alles mit so ein bisschen darunter. Aber auch das ist, wenn ich da drauf schaue, im Grunde nicht differenziert genug. Weil ich denken würde, ja, Räucherstäbchen könnte man ja auch so oder so bewerten. Die einen denken, das ist sowas wie so ein Ding, was man verbrennt, das ist wie ein Parfum und dann glauben irgendwelche Leute an irgendwas. Und dann könnte man aber auch sagen, ich nutze irgendeine Form von Räucherwerk, egal ob das jetzt Palo Santo oder ein Räucherstäbchen oder Salbei oder was auch immer ist, als Teil für mein Ritual, um mein Bewusstsein zu öffnen für das, was ich jetzt mache. Und ich, keine Ahnung, ich benutze immer Salbei, bevor ich in meine Meditation gebe. Und dann kann ich entweder daran glauben, dass dieser Salbei die Energie, das Energiefeld tatsächlich reinigt, oder ich nutze das Räuchern von Salbei einfach, um ein Ritual zu haben, um mich vorzubereiten, zum Beispiel für meine Meditation. Deswegen ist diese Frage immer, was bedeutet Spiritualität tatsächlich eigentlich, finde ich, fast nicht beantwortbar, weil dann müsste man jede einzelne Facette definieren, um dann zu gucken, gehört das da rein oder gehört das nicht rein. Dadurch, dass ich finde, Spiritualität eben oft auch eine negative Konnotation hat, vor allen Dingen aus dem, ich nenne das mal Mainstream, was auch immer wieder das bedeutet. Also Menschen, die vielleicht eher sich nicht für spirituell halten oder nicht so einen Zugang dazu haben oder nicht so viele Ideen oder Perspektiven oder Gedanken dazu, was das eigentlich sein könnte. Da gibt es ja sowas wie, das ist irgendwie sowas wie Religion, nur ohne Gott. Das heißt, ich muss irgendwie daran glauben, dass man sich hinsetzt und an nichts denkt. Oder ich muss daran glauben, dass keine Ahnung, Kristalle irgendwas machen. Oder ich muss daran glauben, dass Yoga irgendwie was bringt oder irgendwie einen Einfluss hat. Und dann gibt es die Dinge, die tatsächlich faktisch messbar sind. Mittlerweile gibt es da ja tolle Studien zu, zum Beispiel zum Thema Meditation oder Yoga, dass halt Nervensystem, Gehirnaktivitäten, Regulation in den Gefühlen und so weiter, alles tatsächlich messbar sind, was an sich funktioniert. Das heißt sozusagen sowas wie für die Kritiker in ihrer Welt und mit ihren Messkriterien aufzeigbar oder handfest bewiesen werden kann, dass das nicht nur Glauben ist, sondern auch tatsächlich faktischen Unterschied macht. Und dann gibt es etwas, und das ist, da kommen wir jetzt sozusagen ein bisschen mehr in Richtung meine Welt, wie ich das lebe und auch kommuniziere und vermittle. Und zwar, dass ich das als, also Spiritualität eher wie etwas als Erfahrungswissenschaft sehe. Das heißt, ich hatte neulich zum Beispiel mit Matthias auch eine Diskussion um einen bestimmten Punkt rund um das Thema Spiritualität. Und da sind wir genau an den Punkt gekommen, dass er meinte, naja, aber es ist halt ja schon so, dass du das glauben musst. Und da habe ich halt dazu gesagt, nee, ja, also ich kann das sehen, dass das für dich so ist. Und für jeden, der in der Bewusstseinsarbeit nicht drin ist, für den wirkt das von außen so, als wenn ich das glauben müsste. Allerdings, wenn ich in der Bewusstseinsarbeit, in der Bewusstseinsevolution bin, dann muss ich da nicht dran glauben, sondern ich erfahre und erlebe mich selbst, mein Bewusstsein, so wie Menschen sind, so wie Menschen reden, sich verhalten, so wie Welt ist, so wie Leben mir passiert, auf einer anderen Bewusstseinsstufe. Und ich muss das nicht glauben, sondern ich erlebe das faktisch genauso, wie als würde ich jetzt in eine Scheibe Brot reinbeißen und das schmecken. Erlebe ich zum Beispiel die Interaktion mit Menschen auf eine andere Art und Weise, weil ich auf einer anderen Bewusstseinsebene unterwegs bin. Vielleicht das erstmal so ganz, ganz grob, weil das ist das, was für mich sozusagen Spiritualität in der Essenz ausmacht. Und dann kann ich, wenn ich Bock habe, räuchern oder nicht räuchern. Und dann kann ich glauben an Räuchern oder auch nicht glauben an Räuchern oder das nutzen oder nicht nutzen oder Yoga machen oder nicht Yoga machen oder Meditation machen oder nicht machen. Aber in der Essenz geht es für mich darum, oder hat auch all das nur einen Wert, wenn es etwas verändert in meinem Erleben des Lebens?
Ja. Ja. Und würdest du sagen, dass das einfach schon für dich wie ein Automatismus, also dass du das einfach lebst oder machst du das bewusst oder ist das schon so in übergegangen, wie du es eben beschrieben hast, dass es einfach eine Sicht, eine Lebenseinstellung, eine Bewusstseinsebene ist, die du gar nicht. Weil ich hatte mir die Frage, die stellt, wie lebst du Spiritualität? Aber das ist ja gar nicht, das ist ja nicht, wie wir uns jetzt vorstellen, ein Tool, was man einem mitgeben kann, sondern es ist ja eher eine Bewusstheit des ganzen, dem ganzen Leben gegenüber.
Ja, genau. Also das sind auch eben wieder zwei Dinge. Das eine ist sozusagen die Bewusstheit. Das ist so wie, das kann man sich vorstellen, wenn Kinder in der Bewusstseinsevolution sind. Also da entwickelt sich ja tatsächlich das Gehirn. Und es gibt dieses schöne Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein kleines, relativ breites Glas habe und da passen 200 Milliliter rein und dann habe ich ein anderes Glas, das ist ganz schmal und hoch und da passen auch 200 Milliliter rein. Wenn ich jetzt vor einem Kind, ich kann dir jetzt das Alter nicht genau sagen, sagen wir mal, es ist 4 oder 5 Jahre alt. Und ich weiß entwicklungspsychologisch nicht, ob das richtige Alter ist, wo ich das jetzt einordne, aber gehen wir mal davon aus, das wäre das Alter. Und ich nehme das eine Glas und das ist randvoll, das kleine, dicke, fette Glas und das ist randvoll und ich kipp das in das große Glas. Und das Kind konnte beobachten, es ist beides, also es ist im kleinen Glas ist es randvoll und im großen Glas ist es randvoll. Und ich frage dann das Kind, wo ist mehr drin? Würde das Kind immer sagen im großen Glas, weil es nicht die Abstraktionsfähigkeit besitzt zu dem Zeitpunkt in der Gehirnevolution, das zu abstrahieren und zu denken, naja, es sind 2 Gläser, beide sind randvoll, egal wie die Form des Glases ist, da ist ja gleich viel drin. Das besitzt einfach die Fähigkeit nicht, sondern in dem Erleben der Welt ist in dem hohen Glas mehr drin als in dem niedrigen Glas. Und genauso ist es, wenn wir uns als Erwachsene weiterentwickeln in der Bewusstseinsevolution. Und das ist ein bisschen schwer für die meisten von uns zu greifen, weil das eben nicht, also die meisten von uns machen das nicht. Die meisten von uns sind dann sozusagen mit ihrem Bewusstsein gereift bis zu dem normalen Stand, wo man mit, keine Ahnung, wie vielen Jahren, 12, 13, 14 Jahren sozusagen ist. Und dann lernen wir Inhalte über das Leben dazu, aber das Bewusstsein bleibt gleich. Das heißt, wir haben nicht die Vorstellung oder empfinden das nicht als natürlich oder normal, dass es über das, wo wir als Erwachsene normalerweise stehen, noch hinausgehen kann. Allerdings, wenn wir uns eben mit einer bestimmten Philosophie oder bestimmten Perspektiven auf das Menschsein beschäftigen, wie funktioniert Kommunikation, wie funktioniert die Konditionierung, wie funktioniert die Mechanik des Verstandes, beschäftigen und mit uns selbst üben und trainieren, dann entwickeln wir dieses Bewusstsein tatsächlich weiter, so dass wir, wenn wir das als gleiches Äquivalent von dem kleinen Glas ins große, aber in beide passt das gleiche rein, dass wir das erkennen können. Wenn ich jemanden zuhöre, kann ich erkennen, nicht weil ich das daran glaube oder weil ich irgendetwas reininterpretiere, sondern weil ich hören kann, was spricht durch die Person hindurch? Was denkt sie eigentlich, obwohl sie was anderes sagt? Ich kann das dann nicht mehr nicht sehen. Und das ist für mich so ein bisschen sowas wie die Essenz von meiner spirituellen Praxis, die dann, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich keine Praxis ist, weil ich lerne einfach weiter, indem ich mich erforsche und das Menschsein weiter erforsche und dadurch sich mein Bewusstsein immer mehr erweitert oder vertieft oder erhöht oder kräftiger oder schlauer oder wie auch immer man das betiteln möchte, wird und dadurch sozusagen all das, was wir oft glauben, zu sehen, zu hören, was gar nicht dem entspricht, was dahinter steht, durchschauen kann. Und das ist für mich die Essenz. Allerdings habe ich auch sowas wie, ich sag mal, eine formelle spirituelle Praxis. Das heißt, dass ich das, was wir als pauschal spirituell betrachten würden. Keine Ahnung, wie jetzt an dem Tag, wo wir das aufnehmen, sind wir immer noch in dieser Phase von dem Lionsgate-Portal, dass die Sterne irgendwie stehen, und ich kenne mich da nicht aus, das ist gefährliches Halbwissen, aber irgendwie stehen die Sterne so, dass die Energie, weil, ich weiß gar nicht, dieser eine Stern ist in der gleichen Linie wie die Sonne und das macht besonders keine Ahnung was, und deswegen angeblich ist die Energie, also die Frequenz für das Erschaffen von neuen Dingen bei uns besonders hoch. Ich bilde mir ein, dass ich die Veränderung der Frequenz fühlen kann. Da würde ich jetzt auch meine Hände nicht für ins Feuer legen, aber ich bilde mir ein, dass ich das fühlen kann. Aber weil das so ist, nutze ich zusätzlich Tools, die ich habe, so wie länger meditieren, öfter meditieren, über bestimmte Themen meditieren oder mich bestimmten Themen beschäftigen, räuchern oder genau, das Energiefeld reinigen, mich mehr bewegen als sonst, sozusagen besonders gut in dieser Zeit, wo die Frequenz angeblich so ist, besonders gut auf mich zu achten, um die Verbindung zu einer höheren Frequenz sozusagen zu stärken. Und das ist was, wo ich immer sagen würde, das gehört für mich, das ist zwar meine spirituelle Praxis, das gehört für mich dazu, aber das ist was, was ich glaube, was man nicht braucht, um das Bewusstsein zu erweitern, um sozusagen Bewusstsein ins Evolution zu leben.
Ja. Und was würdest du, wenn ich jetzt jemand bin, der damit gar nichts zu tun hat und das höre und denkst so, wow, ich würde jetzt voll gern irgendwie meiner Spiritualität näher kommen. Was würdest du dieser Person dann raten, in Anführungsstrichen?
Ja, coole Frage. Ich würde direkt zurückfragen, in welcher Absicht denn? Ja. Also was ist das? Habe ich Bock, ein Ritual mir zu erschaffen, weil ich möchte meditieren lernen? Oder möchte ich zum Beispiel mein Bewusstsein erweitern? Oder möchte ich, keine Ahnung, sowas wie Yoga etablieren? Weil ich glaube, das ist das, also ich will sozusagen die Kombination zwischen Körper und Geist und Bewusstsein kombinieren, weil mir das etwas heißt. Meine erste Rückfrage wäre, was ist denn, mit welcher Absicht möchte ich denn meine spirituelle Praxis vertiefen?
Ja, cool.
Hättest du da eine Antwort drauf?
Wenn ich jetzt die Person, ich habe mir eher gedacht, wenn es jemand ist, der noch gar nichts damit zu tun hat. Und meine ganz persönliche Antwort wäre sofort, um mich mehr mit mir zu verbinden, um mich besser kennenzulernen, um mehr bei mir einzuchecken. Also das wäre jetzt, wenn du die Frage hätte, wäre das meine Person.
Ja, voll gut. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, das eine wäre Meditation, aber Meditation nicht unbedingt formell. Also das, was ich meine mit formeller Praxis, ist sowas wie, wirklich die Mechanik des Verstandes zu erforschen und zu verstehen und zu üben, also das ist sehr trocken, aber zu trainieren, dass das Bewusstsein, also den Gedankenstrom vorsätzlich selbstständig kontrollieren zu können oder steuern zu können, das wäre eine formelle Meditationspraxis, die auch eher klassisch sozusagen aus den östlichen Philosophien kommt. Aber wenn du sagst, ich möchte vor allen Dingen mich besser verstehen, erstmal als ersten Schritt und da tiefer eintauchen und mein System, vielleicht meine Konditionierung besser zu verstehen, dann würde ich immer denken, dann würde ich Meditation vermutlich nutzen für sowas wie das Einchecken in, wie geht's mir wirklich? Also, dass wir, weil wir das ist sozusagen der erste Zugang, den wir, die meisten von uns ja gar nicht haben, dass wir gar nicht, also, dass wir sozusagen von Moment zu Moment, zu Tag, zu Aufgabe, von Job zu Job leben und das Leben verpassen, ohne wirklich mitzukriegen, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wie geht's mir eigentlich? Und dazu braucht es, oder dazu kann man eben Meditation wunderbar nutzen, dass ich trainiere einfach ich mit mir, mir Zeit und Raum, und wenn das 5 Minuten am Tag sind oder 10 Minuten in der Woche oder alle paar Tage mal, was auch immer, mir Zeit und Raum also einzuräumen, wo ich nur da rein investiere, meinen Hintern aufs Meditationskissen oder wo auch immer hinzusetzen, die Augen zuzumachen, ohne Ablenkung einzuchecken. Wie fühlt sich mein Körper an? Wo ist mein Atem? Was sind meine Gefühle? Was sind gerade meine Gedanken? Was sind meine Ängste? Was sind meine Befürchtungen? Worüber freue ich mich? Weil das, die meisten machen das ja nicht regelmäßig. Und das wäre für mich der erste Kanal, um mich überhaupt besser kennenzulernen. Weil erst wenn ich mich kennengelernt habe, kann ich mich auch, wenn ich in der Situation, wo ich nicht alleine bin, sondern in Relation zu irgendwelchen anderen Menschen, besser wahrnehmen, weil ich sonst sofort absorbiert bin mit dem Bewusstsein in der Situation. Das wäre wahrscheinlich so der allererste Schritt.
Ja, und das wäre ja auch, wenn jetzt so eine jemand, stell mir vor, wenn eine Frage zur Spiritualität hätte, wie könnte ich das Spiritualität, also das Eintrittstor in die Spiritualität und in meinen Alltag einbauen, wäre auch in meinen Gedanken, dass der erste Schritt so eine Meditationspraxis, um einzutauchen in das. Ja, und das ist ja auch oft das, was der erste Schritt ist in der Ausbildung.
Ja.
In der Coaching-Ausbildung ist ja auch die Meditationspraxis. Und da ist ja auch schon sichtbar, wie groß der Schritt ist, vor allen Dingen, wenn ein Meditationstool in kleinen Schritten eingebaut wird.
Ja, voll. Ja, voll. Ich glaube allerdings, und das ist das, weshalb die Methode ja aus mehreren Säulen besteht, dass die Gefahr, also weil ich komme ja aus der Yoga-Welt, wo es erstmal quasi nur um die Meditationspraxis oder auch das Yoga und so ging. Also da sind ja auch andere, wenn man dann Philosophie, also Yoga-Philosophie-Seminare besucht, dann kommen da auch andere Inhalte und so, da kommt auch sowas wie Selbststudium und alle möglichen, je nachdem, ob das aus welche Strömung man sozusagen da gerade, welcher Strömung man lauscht. Aber für mich war das an der Stelle tatsächlich super wichtig. Also das war für mich ja damals der Einstieg. Und ich habe halt immer gemerkt, dass mir das halt nicht, und damals war das für mich eher formelle Praxis, also Atembeobachtung und dergleichen, nicht gereicht hat, um was auch immer im Alltag passiert, dem dann anders begegnen zu können. Weil dann habe ich gemerkt, ah ja krass, ich merke, hier bin ich und hier so fühle ich mich und hier ist der Atem und so fühle ich mich in meinem Körper und ich habe gelernt, in mir anders zu sein. Und dann habe ich mich 10 Minuten später mit Matthias gestritten, weil er irgendwas gemacht hat, was ich doch wieder scheiße fand. Und ich habe das sozusagen nicht transportiert gekriegt. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es halt super wertvoll, weil unser Verstand, also die Mechanik, also einerseits ist es wichtig, sozusagen innerhalb der Mechanik des Verstandes zu trainieren, also den Verstand überhaupt verstehen lernen und eingreifen lernen, den Gedankenstrom beeinflussen zu lernen. Aber auf der anderen Seite ist es eben für mich, zumindest aus meiner Sicht, ein machtvolles Tool, auch mich mit den Inhalten der Gedanken zu beschäftigen und so mit denen zu arbeiten, dass sie die Macht über mich verlieren. Also weil das eine ist, zu versuchen, überhaupt nicht mich von Gedanken beeinflusst zu lassen. Aber wenn es besonders machtvolle Gedanken sind, an denen noch Gefühle kleben, dann hilft diese Gedankenkontrolle in der Regel nicht unbedingt, meiner Erfahrung nach. Und dann ist es eben machtvoll, wenn ich die Intensität der Gedanken abschwäche, indem ich mich mit den Inhalten der Geschichten beschäftige und lerne zu verstehen, wie ich überhaupt auf diese Geschichten, was ja, wenn wir genauer hingucken, alles nur ausgedachte Geschichten sind, die aus meinem System laufend immer wieder produziert werden, dass ich die anfange auf der inhaltlichen Ebene, also innerhalb der Geschichte zu entkräften und zu erkennen, dass die Geschichten, die ich mir erzähle, gar nicht die Wahrheit sind und dann die gegenseitige Medaille der Geschichte finde und dann lerne darüber, ah krass, das sind alles nur Geschichten, ach krass, die haben so viel Macht und dann fühle ich mich irgendwie oder ich bin getriggert oder ich bin traurig oder wütend oder was auch immer, aber irgendwann immer mehr zu leben, das sind alles nur Geschichten und es gibt die Möglichkeit, wenn ich lerne, dass es alles nur Geschichten sind, sie zwar zu nutzen, aber die Wahl zu haben, außerhalb dieser Geschichten zu leben und eben auch außerhalb der Geschichten hören zu können, wo wir wieder beim Anfang wären, dass das halt für mich die ultimative spirituelle Praxis ist, zu lernen, hinter der Geschichte, die Menschen erzählen oder leben, diese Menschen eigentlich zu sehen.
Ja.
Und
abstrakt.
Ja, für mich jetzt nicht, aber ich habe noch eine Frage dazu, weil wir ja gerade kurz so bei der Coaching-Ausbildung waren und bei den Säulen, über die wir kurz gesprochen haben. Und was würdest du sagen, wie viel Spiritualität ist in der Into-Being-Philosophie? Oder was macht, ja doch, so stelle ich die Frage.
Das ist eine super Frage, schwierig zu beantworten. Also ich würde sagen 100%.
Es ist so die Grundlage.
Also ja, genau, weil das Fundament, auf dem alles, was wir tun, fußt, ist immer die Perspektive, dass Leben so strukturiert ist. Leben funktioniert so. Und das, was mir zumindest immer wieder zurückgespiegelt wird und was ich tatsächlich auch bewusst so nutze, ist, dass wir die Sprache, die wir verwenden und die Art und Weise, wie wir Gedanken und Schwierigkeiten im menschlichen Sein und im menschlichen Miteinander untersuchen, ist sehr handfest. Und es kann sein, dass wir viele Gespräche führen oder über viele verschiedene Dinge sprechen, die das Leben ausmacht, keine Ahnung, in der Partnerschaft oder mit im Job oder mit den Eltern oder mit den Kindern oder mit Geld oder was auch immer. Und nicht ein einziges Mal irgendetwas einfließt, was man vielleicht spirituell nennen würde, weil wir innerhalb der Geschichten forschen. Allerdings, das sage ich ja auch immer wieder, es geht nie darum, was wir tun oder auch was wir sagen, sondern es geht immer um die Haltung, aus der heraus wir das tun oder sagen. Und alles, was wir in der Into-Being-Philosophie tun, kommt aus dieser Haltung, dass die Welt so ist. Das heißt, es zieht sich durch, ohne dass das vielleicht faktisch ein Thema in einem Gespräch wäre.
Mhm. Ja.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was vielen den Einstieg erleichtert, weil man sich eben, man muss an nichts glauben, man muss irgendwie keine Räucherstäbchen mögen oder irgendwie einen Zugang zu spirituell, wobei die meisten, die zu uns kommen, die haben natürlich irgendwie schon einen Zugang zu spirituell, aber man muss da nicht tief drin stecken, weil es eben nie darum geht, wirklich irgendetwas zu glauben, sondern es geht, und das finde ich tatsächlich so schön, es ist halt auch das, meiner Meinung nach, so wie auch Yoga und Ayurveda betitelt wird, ist auch die Into-Being-Philosophie, die ja darauf fußt, eine Erfahrungswissenschaft. Das heißt, meine Absicht wäre niemals, dass irgendjemand mir irgendetwas glaubt, sondern wir sind in einem Gespräch und die Absicht ist immer, auch in jedem Coaching-Gespräch, dass die Person in sich selber die Lösung findet und fühlt, ohne irgendetwas glauben zu müssen, sondern dass die Perspektive sich verändert. Und deswegen geht es eben nicht darum, Glaubenssätze aufzulösen, auch wenn wir auch Glaubenssätze auflösen, sondern es geht darum zu erkennen, dass die Perspektive, die ich unbewusst bisher gewählt und gelebt habe, tatsächlich nur eine Perspektive ist. Und wenn wir innerhalb der Geschichte andere Perspektiven finden, auf einmal sich die Perspektive auf die komplette Geschichte, und die kann tief in der Kindheit liegen, kann ewig zurückliegen, die ganze Perspektive verändert, was alles, also die komplette Perspektive auf jedes Erleben, auch im Heute und im Jetzt verändert, wenn sich in der Tiefe die Perspektive auf das, was ich bisher dachte, wie Leben funktioniert oder wie Menschen funktionieren oder wie Liebe funktioniert oder wie Partnerschaft funktioniert, wenn sich das ändert, dann verändert sich jedes Mal ein Stück weit alles, weil sich die grundlegende Perspektive, aus der heraus ich dem Leben begegne, verändert.
Ja.
Crazy fit.
Ja.
Voll schön gesagt. Ich habe noch eine Frage, die schweift jetzt ein bisschen ab, aber die beschäftigt mich sehr. Ich habe mir so Gedanken gemacht, oder eher gesagt Fragen bekommen, von Freundinnen aus der Community sozusagen. Also ich Freundinnen aus der Community. Und das sind zwei Fragen, die aber ineinander eingehen. Das eine ist, wenn ich Spiritualität lebe, aber mein Partner nicht.
Mhm.
Wie kann ich damit umgehen?
Ja, voll gut. Da wäre wahrscheinlich meine Nachfrage, was genau das bedeutet in dem jeweiligen Fall. Das können wir jetzt nicht nachfragen, aber weil das natürlich heißt, das für die Person, die fragt, ich mache Yoga und ich meditiere und ich zünde meine Räucherstäbchen an und mein Partner nicht. Wie kriegen wir das übereinander? Oder, und das ist ja wahrscheinlicher, aber dass es eher sozusagen um die Weltsicht geht. Und ich glaube tatsächlich, wenn es um die Perspektive geht, die ich jetzt beschrieben habe, wie die Into-Being-Philosophie das meint oder will, wo es eher um Bewusstseinsevolution geht, dann ist es tatsächlich, ich möchte fast sagen, irrelevant, weil je bewusster ich werde, dann werde ich ja auch als Teilnehmer dieser Partnerschaft bewusster. Und je bewusster ich werde, desto milder und liebevoller kann ich mit den Abgründen des Menschseins sein. Was bedeutet, dass weniger Dinge mich triggern? Was bedeutet, dass ich die Grundlage schaffe in der Partnerschaft für mehr liebevolles Miteinander, für ich kann dich sehen, auch hinter deiner Konditionierung, für ich bin nicht so schnell von dir getriggert. Und das, was vor allen Dingen passiert, und das ist am Anfang nicht so sehr klar, aber nach und nach ist das, was klarer wird. Die Befürchtung ist ja, oder das, was ich auch gemacht habe am Anfang meines Weges, ich werde halt hier immer schlauer und bewusster und toller mit meiner Spiritualität. Und wenn du nicht mitmachst, dann leben wir uns auseinander. Und habe dadurch auch sowas wie ein Gefälle erzeugt, weil ich bin dann ja weiter, ich bin toller, ich bin bewusster, ich bin cooler. Was aber meine Erfahrung ist, je bewusster ich werde, desto weniger spielt Gefälle überhaupt eine Rolle. Also Gefälle verschwindet und niemand muss mehr irgendwie sein für mich und ich kann die Liebe trotzdem leben und fühlen. Das ist sozusagen die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber dennoch natürlich, also das ist das, was ich mit Matthias auch erlebe. Erstens, je weniger er dem folgen muss, desto mehr folgt er dem, weil es ihn interessiert und auch inspiriert. Und das Zweite, dass es natürlich trotzdem schön ist, das zu teilen. Und ich komme ja auch nicht daher, weil wir kommen eher von gegensätzlichen Polen, dass ich aus der sehr spirituellen Richtung komme und Matthias eher aus so einer politisch-soziologisch-weltlichen, gesellschaftlichen Sicht sozusagen. Mhm. Und da auch oft aneinander geraten sind. Und zwar, weil er dann versucht hat, mich davon zu überzeugen, dass seine Sicht da die richtige ist. Und ich habe dann versucht, ihn zu überzeugen, dass meine Sicht aber doch die richtige ist. Und ich eben merke, je weiter ich bin, desto weniger muss ich im Recht sein. Desto mehr lebe ich einfach diese Wahrheit, was für mich und ihn und uns mehr Nähe, mehr Frieden, mehr Miteinander schafft. Und die Folge scheint auch zu sein, und das ist meine Erfahrung auch nicht nur mit mir, sondern das erlebe ich auch bei anderen, dass wenn das so gelebt wird, dann braucht der Partner oder die Partnerin auch keinen Widerstand aufbauen gegen das Missionieren. Und dann ist es schon auch inspirierend und interessant, weil der oder die andere ja mitbekommt, es wird irgendwie schöner, es wird friedvoller, es wird lebendiger und das irgendwie interessant ist, was da los ist und sich dann auch leichter öffnen können.
Ja, das kann ich nur unterschreiben.
Cool.
Und dann habe ich noch eine Frage und die ist, wenn ich Spiritualität lebe, und mein Umfeld, das aber eher als Shishi abtut, ich mich nicht traue, dazu zu stehen. Was kann ich tun?
Also ich gehe mal davon aus, dass das Shishi eher auf den Spiritualitätsbereich fällt, sowas wie ich mit meiner Meditation und meinem Räuchern und meinem, ich rede in alles funktioniert in Frequenzen und so. Wo ich ja total hinterstehe, sehe ich ja tatsächlich genauso. Aber die Frage, die ich tatsächlich direkt hätte, wäre: Was willst du, und das ist ja jetzt nicht du, Manja, sondern das ist ja dein zu der Person, aber was willst du, aus welcher Haltung heraus teilst du deine spirituellen Erfahrungen? Also ist es so, dass, keine Ahnung, Mädelswochenende und du räucherst und die finden das komisch und lachen dich aus? Kann natürlich auch passieren. Meine Vermutung ist, dass es darum jetzt nicht konkret geht, sondern dass es vielleicht eher darum geht, wir sind im Gespräch und dann teile ich vielleicht andere Perspektiven, die eher aus meiner spirituellen Sicht kommen.
Ja.
Und da wäre dann die Frage, darf alles sein? Und das hängt wieder mit meiner Evolution zusammen. Wie weit bin ich in meinem Prozess, so dass ich vielleicht meins teilen kann, aber nicht daran festhalte, dass irgendjemand das genauso sehen muss? Dann können die das wie auch immer be- oder entwerten. Und auch das darf sein, ohne dass das an meiner Stabilität oder meinen Grundfesten rüttelt. Oder, und das ist die größere Wahrscheinlichkeit, ich möchte irgendwie Zuspruch oder dass mir geglaubt wird oder dass zugestimmt wird, wie ich das sehe. Und ich möchte irgendwie eher lieber überzeugen und nicht alleine damit dastehen. Und dann ist das, was potenziell eben auch Gegenwind oder Entwertung fördert. Und vielleicht das noch als Abschluss, wenn ich, also je tiefer ich eintauche in meinen spirituellen oder Bewusstseinsevolutionsweg, desto irrelevanter wird es, dass irgendjemand dem zustimmt, weil wenn ich weiß, das ist der Weg, das ist die Wahrheit, das ist das, wie Leben eigentlich funktioniert und jemand das entwertet, dann kann ich irgendwann dahinter gucken und ich weiß, dass das, wenn man da nicht steht, das klingt total arrogant, was ich sage, weil ich denke so, ich weiß, hab die Wahrheit und ihr habt die Wahrheit nicht. Und das klingt so, als gäbe es irgendwie ein Gefälle und eine Hierarchie, die es faktisch in meinem Erleben nicht gibt. Aber es kann halt sein, dass das von außen so gehört oder so wahrgenommen wird. Aber wenn ich da stehe, dass ich denke, ja, aber das ist die Wahrheit. Und wenn du das nicht siehst, dann ist das auch okay. Dann stehst du in deiner Bewusstseinsevolution an einem anderen Stand. Das ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist nicht toller, wie auch immer. Und du kannst das einfach noch nicht so sehen und fühlen. Und das ist total okay, weil wir alle sind in unserem Lebensweg an dem Punkt, wo wir stehen. Und es ist nicht besser oder schlechter, sondern jeder stolpert sich auf seinem Weg nach vorne, bis wir fertig gestolpert sind und diesen Erdball wieder verlassen. Und das aber ein Teil ist. Und ich glaube, das Problem ist, dass viele in diesem Zustand stecken, jetzt, ich sag mal, in der spirituellen Szene, in dem Zwischenzustand stecken von ich bin besser, weil ich weiß besser, wie es funktioniert, als ihr, weil ihr das nicht sehen könnt, was ich aber schon sehen kann. Und das erzeugt immer Widerstand, weil das nicht auf Augenhöhe ist. Und der nächste Evolutionsschritt ist aber darüber hinaus, einfach zu sehen, ich sehe das, was ich sehe, weil ich so weit bin in meiner Bewusstseinsevolution und du siehst das oder siehst das nicht, was du siehst in deiner Bewusstseinsevolution, aber das macht dich nicht schlechter oder mich nicht besser, sondern wir sind beide auf Augenhöhe gleichwertig. Und wenn das irgendwann eintritt, dann darf das alles sein. Und dann kann mich, wenn jemand das irgendwie nicht cool findet oder ich mache mit meiner Spiritualität, dann ist das total fein. Ich werde, also meine ganze Familie belächelt mich total. Die halten das für total woo. Also nicht jetzt meine Familie, also Matthias und so, aber jetzt meine Herkunftsfamilie, die total bekloppt. Aber das ist auch okay, dass sie das so sehen. Also es berührt mich nicht. Also es ist, die dürfen das so sehen.
Ja. Und einen abschließenden Satz hätte ich gerne auch von dir. Also wenn du jetzt zur Spiritualität dich auf einen Satz beschränken müsstest für die Welt, was wäre das?
Das ist doch eine ganz leichte Frage. Lass mich mal kurz nachdenken.
Komm mal rein. Was ist die Botschaft, die du gerne senden würdest?
Vielleicht ist das. Es gibt die Möglichkeit, jeden Moment, der vor unserer Nase liegt, egal wie der Moment aussieht, egal wer involviert ist, diesen Moment in Frieden zu begegnen und gleichzeitig in unserer vollen Kraft zu sein, nach vorne heraus unser Leben zu gestalten, wie es uns am besten gefällt. Und dahin zu kommen, das ist Bewusstseinsevolution, dass ich nicht gestresst bin, das ist nicht ein Satz, dass ich nicht gestresst bin davon, wenn die Kinder irgendwie, keine Ahnung, ihre Hausaufgaben nicht machen, dass ich nicht getriggert bin von meinem Partner, dass der Horror, Terror, der auf der Welt passiert, dass ich den nicht gut finde, aber dass ich dem erlaube zu sein, dass ich in jedem Moment meines Lebens in Frieden sein kann, so dass ich den Moment, in dem ich mich befinde, in seiner ganzen Lebendigkeit erleben kann, egal in welcher Qualität.
Ja.
Ja. Mit mehreren Sätzen. Ja.
Vielen Dank.
Ja, geile Fragen. Vielen Dank.
Voll schön. So, und dann habe ich noch eine Ankündigung für dich. Und zwar ist das Jahr ja jetzt fast vorbei. Und was ich immer wieder mache, ist eine Ausrichtung auf das kommende Jahr. Ich bin nicht so ein großer Fan von dem, was viele machen mit Ziele setzen oder gute Vorsätze oder so. Da bin ich nicht so ein Fan von, weil das meistens aus einem Impuls kommt, in dem Glauben, dass nächstes Jahr irgendetwas anders sein wird als dieses Jahr. Aber dass wir natürlich uns selbst mitnehmen ins nächste Jahr, so dass all das, was uns bisher davon abgehalten hat, die Dinge zu verändern, die wir uns dann vornehmen fürs nächste Jahr, wir auch mit rübernehmen, so dass dann die Ziele oder Vorsätze irgendwie Ende Januar, spätestens Anfang Februar oft irgendwie so im Sande verlaufen. Das hält mich aber nicht an sich davon ab, eine Ausrichtung zu machen. Aber meine Ausrichtung, die ich mache, fokussiert sich auf was anderes. Und ich habe mir überlegt, ich möchte dich gerne mitnehmen in meinen Prozess, beziehungsweise möchte dich durch einen Prozess begleiten, in dem es darum geht, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Deswegen wird es eine finale, gigantische Masterclass zum Abschluss dieses Jahres in die Ausrichtung auf das nächste Jahr geben. Wir beschließen also dieses Jahr mit einem Knall. Und diese Masterclass findet statt am 29.12. um 10 Uhr für die Ausrichtung auf 2025 und kostet 20,25 €. Ich fand die Idee so cool. Also die Masterclass, alleine schon dafür lohnt sich die Masterclass. Die kostet 20,25 €, geht ungefähr 2 Stunden und heißt wie folgt. Quantum Leap, das heißt Quantensprung auf Englisch, make 2025 the deepest and most meaningful year yet. Also es geht darum, uns auszurichten auf das, was wesentlich ist, das, was uns was bedeutet, mehr Tiefe, mehr Wahrhaftigkeit, mehr Präsenz ins nächste Jahr zu bringen. Und dazu dient diese Masterclass. Du kannst dich anmelden ab dem 21.12. und Anmeldeschluss ist der 5.1. Das klingt vielleicht unlogisch, weil die Masterclass ist ja schon am 29.12. Aber das liegt daran, dass du dich auch später noch anmelden kannst und dir dann die Aufzeichnung sehen kannst. Link für Quantum Leap, make 2025 the deepest and most meaningful year yet, findest du in den Shownotes oder schick uns eine Direct Message oder eine E-Mail oder. Findet statt am 29.12. um 10 Uhr für 20,25 € für ungefähr 2 Stunden und ich werde mich melden aus Thailand, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Information für dich aufnehme, bin ich noch zu Hause. Aber in Kürze fliegen wir los und machen einen ausgiebigen Familienurlaub, weil wir beabsichtigen, unsere Kinder sind schon so alt und solange wir noch als Viererfamilie existieren, besondere Erinnerungsmomente zu erschaffen, in denen wir als Familie zusammen sind. Deswegen fliegen wir nach Thailand und machen da einen großen Familienurlaub bis Mitte, Ende Januar. Und deswegen werde ich diese Masterclass aus Thailand geben. Ich schicke euch dann ein bisschen Sonne rüber und dann können wir uns von dort aus gemeinsam ausrichten. Ich freue mich gigantisch, wenn du dabei bist. Quantum Leap. Make 2025 the deepest and most meaningful year yet.